wenn Leute mit steigenden Preisen rechnen und man ja auch davon ausgehen muss, dass alle KonkurrentInnen dann auch die Preise anheben, dann kann man ja schon mal loslegen. Und dann gibt es sozusagen so ein Ding, auch wer ist da der Erste, der kann dann auch noch ein bisschen extra Gewinn einstreichen und dass sie im Regelfall auch die Preiserhöhungen höher ansetzen können als das, was sie eigentlich sein müssten.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch Podcast.
Gemeinsam mit euch entlarven wir die Tricks der Lebensmittelindustrie und machen uns stark für gesundes, nachhaltiges und ehrliches Essen.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Andreas von Foodwatch und bei mir ist heute Chris Mittmann, Geschäftsführer von Foodwatch Deutschland. Hi Chris.
Hallo Andreas.
Na, warst schon einkaufen heute Morgen? Hast dich geärgert?
Heute ausnahmsweise mal nicht, ist noch so früh. Aber ja, ich denke jedes Mal auch, das wird einfach immer teurer. Und also ich weiß gar nicht, wann das aufhört.
Das ist echt krass, ne? Und vielleicht hast du es mitbekommen, im Internet oder in sozialen Medien geht gerade so ein Video viral, wirklich mit zig Millionen Views. Da hat jemand einen Supermarktkassenzettel abgefilmt von 2010. Und ja, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, ne? Aber wenn du die Preise, die du da anguckst auf diesem Kassenbon, da kannst du echt heulen. Mhm. Die Preise sind einfach so krass gestiegen. Und na klar, also Inflation ist ja auch in gewisser Weise natürlich, die Preise steigen einfach. Das Interessante ist nur, wir haben auf diese Preise von diesem Kassenbon, von diesem Internetvideo, mal die allgemeine Inflationsrate draufgerechnet und das dann verglichen. Also, mal ein Beispiel. So, da war so ein Doppelkeks. Dann haben wir auf den Preis von 2010 die Inflationsrate draufgerechnet. Dann sollte der Doppelkeks eigentlich heute 1,20 Euro kosten. Tatsächlich kostet er heute aber 1,79 Euro.
Was?
Deutlich mehr. Noch ein Beispiel. Eier aus Bodenhaltung. Wenn man von 2010 da die Inflation draufrechnet, müssten die Eier heute 1,82 Euro kosten. Tatsächlich kosten sie aber 2,49 Euro.
Ich bin froh, dass du mich nicht hast raten lassen, weil du wäre ich nicht drauf gekommen.
Ja, aber es ist krass, ne? Und was das halt zeigt, dass die Preise für Lebensmittel noch deutlich krasser gestiegen sind als die allgemeine Inflation.
Ja, das ist, glaube ich, was ja alle merken und wo alle auch, also ich merke das bei mir immer, ich gucke immer so am Ende des Monats, okay, was habe ich wofür ausgegeben? Und es ist eigentlich jeden Monat mehr für Lebensmittel. Das reicht einfach nicht, was ich dafür einplan, weil es immer teurer wird, ja.
Und auch das Statistische Bundesamt veröffentlicht dazu ja Zahlen, dass also die Preissteigerung bei Lebensmitteln viel, viel höher ist als die allgemeine Inflation. Also die Preise für Lebensmittel, die Preise im Supermarkt steigen schneller als die sonstigen Preise. Da ist ja ein bisschen die Frage, woran liegt denn das eigentlich? Warum sind Lebensmittel so besonders krass teurer geworden?
Ja, das ist die spannende Frage. Da kann man, glaube ich, viele Gründe für anführen. Und das Problem ist, oft weiß man es nicht so ganz genau. Aber eine Sache, die mir immer wieder sozusagen begegnet ist, dass sich die Konzentration auf dem Lebensmittelmarkt krass erhöht hat. Also, dass es einfach jetzt 4 Supermarktketten gibt, die sich mehr oder weniger 90% des gesamten Marktes aufteilen.
Krass, die vier großen.
Genau.
Rewe, die beiden Aldis.
Lidl. Schwarz, also die Schwarzgruppe Lidl und Kaufland und dann gibt es noch Edeka.
Ja, wo sind diese ganzen anderen Supermärkte hin, ne? Die vielleicht so bei HL.
Ja, die sind alle, genau. Das ist das Krasse. Das hat sich in den letzten 30 Jahren, glaube ich, war das mal 55%. Jetzt sind wir bei 90%. Das heißt, diese 4 haben sich quasi den gesamten Markt unter den Nagel gerissen, kann man sagen. Und das teilweise auch mit Begeisterung aus der Politik. Also es gab ja irgendwie 2016 mal diesen Fall, dass Edeka die Kaisersmärkte, du fragtest, wo ist Kaisers hin? Ja, ist jetzt Edeka teilweise in kleinen Teilen auch Rewe geworden, wollten die kaufen und da hat das Kartellamt gesagt, nee, das machen wir nicht, weil das schadet dem Wettbewerb. Und dann hat der große SPD-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sich mit einer Ministererlaubnis darüber hinweggesetzt und gesagt, nö, machen wir trotzdem. Und das, was er da entschieden hat, bezahlen wir heute extra in der Supermarktkasse.
Genau, also nochmal, du hast gerade gesagt, 55% vor ein paar Jahrzehnten noch, also dass diese 4 großen Supermarktketten 55% des Marktes unter sich aufgeteilt haben. Heute ist es fast 90% und das kann dann zu höheren Preisen führen.
Ja, das kann dann zu höheren Preisen führen, weil wir das auch immer wieder beobachten. Das ist ja, also ökonomisch nennt man das ein Oligopol, also einfach Es gibt wenige Anbieter und denen fällt es dann relativ einfach, sich koordiniert zu verhalten, muss man sagen. Weil man darf jetzt nicht, dass sich so vorstellen, dass sich da die Manager von Edeka und Rewe irgendwo in einem grauen Hinterzimmer treffen und sagen, so, was sollen die Eier nächste Woche kosten? Das machen die natürlich nicht. Aber die beobachten sich ganz genau. Wir haben mal vor einer Zeit den Foodwatch-Preisradar eingerichtet. Kann übrigens auch jede und jeder selber mal drauf gucken bei uns auf der Webseite. Da verfolgen wir die Preise in den Supermärkten für bestimmte Eigenmarkenprodukte. Und was wir sehen ist, dass sie die quasi im Gleichschritt die Preise erhöhen und, na, senken kommt nicht so häufig vor, aber im Gleichschritt erhöhen, also manchmal bis auf den Cent genau in der gleichen Woche, wo man einfach sagen muss, das nennen die ÖkonomInnen dann eine implizite Preisabsprache. Ich sag mal so, man kennt sich, man versteht sich, ist das Prinzip. Ja. Da muss man nicht lange reden. Ja, und weil es zu wenig Wettbewerb gibt, kommen die eben damit durch. Gibt niemanden, der sie davon abhält.
Ja, und ich glaube, jeder von uns, der oder die selber einkaufen geht, der kennt das so, dass irgendwie komisch, der Joghurt oder die Sahne oder was nicht, was so diese Standardprodukte, die kosten überall nahezu das Gleiche, bis auf einen Pfennig, bis auf einen Cent. Und mit dem Foodwatch-Preismatter konnten wir das jetzt eben auch mal ganz genau nachweisen, dass die wirklich auch gleichzeitig auf einen Cent genau die Preise erhöhen. Und wie du sagst, das sind dann keine wirklichen Absprachen, aber weil es halt keinen Wettbewerb gibt, können die sich halt die Preise anpassen, weil was soll ich denn machen als Verbraucherin,
genau,
oder Verbraucher?
Genau.
Es gibt halt nur diese vier großen Supermärkte mehr oder weniger. Das ist dann eben genau das Problem von mangelndem Wettbewerb.
Und du wirst ja auch konstant in die Irre geführt, weil sie ja alle jede Woche irgendwie was Neues draufschreiben, von wegen jetzt super billig, größte Preissenkung und keine Ahnung, da ist ja oft, das haben wir auch schon gezeigt, gar nicht so viel dahinter. Das geht eigentlich nur darum, immer die Leute durch die Tür zu kriegen und wenn sie erstmal drin sind, dann kaufen sie halt auch den anderen Kram, der gar nicht so wahnsinnig günstig ist. Es gab da vor einer Weile ein Gutachten der Monopolkommission, das sind so Berater der Bundesregierung und die haben sich den Wettbewerb angeguckt und haben festgestellt, der funktioniert nicht im Lebensmittelmarkt. Und die hatten so ein Beispiel, was ich ziemlich eindrücklich fand. Die hatten dieses Beispiel der Milch. 2014 kostete Milch im Supermarkt 70 Cent und 40 Cent davon gingen dann an die Landwirte. 2023, also grob 10 Jahre später, kostete die Milch nicht mehr 70 Cent, sondern 1,05 Euro, also deutlich teurer geworden. Die Landwirte bekommen weiterhin 40 Cent.
Ach, krass.
Das heißt, diesen Bonus, den streichen sich halt die Supermärkte ein. Und das ist ziemlich klar, da funktioniert der Wettbewerb nicht.
Also von den höheren Preisen profitieren vor allem die vier großen Handelskonzerne. Ja. Und wir Verbraucherinnen und Verbraucher gucken in die Röhre. Aber eben auch die Erzeugerinnen und Erzeuger, ne? die Bauern,
genau.
Bäuerinnen, die immer weniger vom Kuchen abkriegen. Ja, finde ich echt ein spannendes Beispiel da mit der Milch. Ich jetzt nochmal überlegt, ne? 40 Cent von 70 Cent haben sie früher bekommen.
Ja, jetzt die Hälfte war das und jetzt kriegen sie nicht mal mehr 40%. Also es ist für die doof, aber es zeigt eben auch, wer davon profitiert, dass es so ist. Und das große Problem ist, diese ganzen Supermärkte, die sind halt nicht an der Börse gelistet. Die haben teils irrsinnig verschachtelte Firmenkonstrukte. Also Lidl hat irgendwie 39 Regionalgesellschaften, die dann alle mit so einer Stiftung, also man denkt immer Stiftung, aber das klingt ja irgendwie gemeinnützig. Nee, das ist einfach eine Rechtsform, die dafür sorgt, dass du da nicht reingucken kannst. Und deswegen wissen wir nicht, was die für einen Gewinn machen. Wir wissen nur, dass der Lidl-Clan und der Aldi-Clan beide zu den 10 reichsten Familien Deutschlands gehören. Das ist das, was man irgendwie so rauskriegt. Und da würde ich schon sagen, ich gehe davon aus, dass die einfach ein ziemlich gutes Geschäft machen und wir alle sind halt diejenigen, die das bezahlen.
Ja, interessant. Dadurch, dass es keine aktiennotierten Unternehmen sind, haben sie nicht die gleichen Transparenzpflichten.
Ja.
Und das wäre aber eben total wichtig, erstmal um zu wissen, wieso kommen eigentlich diese Preissteigerungen zusammen. Und andere Länder sind da ja schon weiter als Deutschland, was Transparenz über die Preise im Supermarkt angeht.
In Frankreich gibt es so eine Behörde, die sich anguckt, wie die Margen der Supermärkte sind. Also was die quasi zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis und was sie sonst noch so an Kosten haben, draufschlagen. Und das geht jetzt nicht an die Geschäftsgeheimnisse, das wird geheim ausgewertet, aber die berichten an das Parlament und die Regierung und sagen, so hier in dem Bereich, da geht es irgendwie schief, da schlagen die ordentlich was drauf und dann können die handeln. Was wir in Deutschland erleben ist, irgendjemand sagt, ja, die Supermärkte streichen, also wie Foodwatch, die Supermärkte streichen sich das alle ein, die nehmen das ganze Geld für sich und dann sagen die Supermärkte, nö, stimmt gar nicht, ist nicht so. Das war auch die Reaktion auf dieses Gutachten der Monopolkommission, was ja nun ein offizielles Gremium ist. Da sagt der Handelsverband, nö, stimmt einfach nicht. Aber wie es wirklich ist, sagen wir auch nicht.
Na, krass. Also so eine Preisbeobachtungsstelle, das wäre etwas, was wir hier auch in Deutschland unbedingt bräuchten. Das fordert Foodwatch schon seit langem. Wir haben es mit dem Preisradar ein bisschen probiert, selber nachzubauen im Internet, um da zumindest mal so ein bisschen Transparenz reinzubringen. Aber wichtig wäre natürlich vor allem, dass hier die Politik reagiert und ähnlich wie in Frankreich, in Spanien, glaube ich, gibt es auch etwas Ähnliches, dass es sowas auch in Deutschland gäbe. Dass es also zumindest mal in dem ersten Schritt Transparenz über diese Preissteigerungen, über diese Preissprünge und auch die, naja, zumindest impliziten Preisabsprachen der vier großen Player im Lebensmittelhandel geben würde. Okay, also Oligopol auf dem Lebensmittelmarkt. Die vier Großen teilen sich 90% des Marktes und haben wir jetzt gelernt, das führt natürlich dazu, dass sie so ein bisschen am längeren Hebel sitzen und die Preise nach oben drücken können. Wir merken das, wir spüren das. In den letzten vier Jahren sind die Lebensmittelpreise um ein Drittel ungefähr gestiegen. Ich finde das immer wieder so krass, wenn man sich mal überlegt, ne? Keine Ahnung, vor Corona, da habe ich dann halt für einen Familieneinkauf, weiß ich nicht, 70 Euro gezahlt. Jetzt zahle ich dann vielleicht fast 100 Euro.
Ja.
Und das halt Woche für Woche so, das haut dann schon richtig rein.
Total rein, ja.
Und in die Situation kommt jetzt die nächste Krise, der Iran-Krieg. Und da geht jetzt auch wieder die Sorge um, dass das zu höheren Lebensmittelpreisen führen wird. Ich will Ihnen auch noch mal kurz erklären, wieso ist ein Krieg im Iran vielleicht mit dafür verantwortlich, dass hier bei uns in Deutschland die Preise im Supermarkt steigen?
Was ja alle irgendwie wahrscheinlich mitgeschnitten haben, dass da weniger durch die Straße von Hormuz einfach weniger fossile Brennstoffe, vor allen Dingen dann auch weniger Gas exportiert werden kann oder jetzt gar nichts mehr. So, das gibt eine Gasknappheit und das ist natürlich klar, jetzt, ich sag mal, beim Bäcker leuchtet das ein, der hat einen Gasofen, dann wird das erstmal teurer in der Produktion. Das steigert die Kosten, Klammer auf, weil auch irgendwie, ich sag mal, die großen Bäckereikonzerne bislang irgendwie keine Lust hatten, mal auf andere Technologien umzusteigen, kostet halt Geld. Und man dann immer wunderbar rumjammern kann, wie jetzt in der Krise, ah, oh, ist so schwierig, wir brauchen Erleichterungen. Also sicher ist das auch schwierig, aber die Kurzsichtigkeit an der Stelle, das will ich hier nur in der Klammer mal einschieben, die ärgert mich auch oft, dass wir immer, wenn gerade alles in Ordnung ist, dann tun wir so, nö, super, hier Gasofen, schicke Sache, kann ich andrehen, ausdrehen. Gas kommt ja aus der Leitung quasi, aber wenn es dann mal schwierig wird, dann ist das Gejammer groß.
Also genau, Öl und Gas wird knapp, weil das durch diese Meerenge beim Iran in großen Mengen transportiert wird und diese höheren Kosten treffen alle Industriezweige, aber natürlich auch die Lebensmittelherstellung, deswegen wird es teurer. Und es gibt aber auch noch einen Punkt, dass der Düngemittelmarkt davon betroffen ist.
Ja, weil der Kunstdünger, das ist, was viele einfach gar nicht auf dem Schirm haben und ich muss gestehen, dass welche Bedeutung die Straße von Hormuz auch für den Kunstdüngermarkt hat, das war mir nicht klar, dass da einfach irrsinnig große Mengen an Kunstdünger transportiert werden, die halt von der konventionellen Landwirtschaft genutzt werden, um die Felder zu düngen. Das ist halt das braucht sozusagen fossile Rohstoffe, damit man das herstellen kann. Deswegen wird das da auch viel hergestellt und dass da jammern, also das kann man auch ab und zu in der Zeitung lesen, dass jetzt viele Bauern sich beschweren. Jetzt ist eigentlich so die Zeit, wo, ne, jetzt geht das wieder los, Frühjahr und so, jetzt wird gedüngt, wo die eigentlich einkaufen gehen. Und da sind die Preise auch relativ zackig nach oben gegangen schon.
Ja, Kunstdünger, wir hatten es in der letzten Folge auch schon angesprochen, also die konventionelle Landwirtschaft, das muss man sich wirklich klar machen, die ist komplett abhängig von diesen synthetischen Kunstdünger. Und der wird eben durch einen ganz großen Teil, entweder der Dünger selbst oder Vorprodukte, auch durch diese Meerenge bei Iran transportiert. Und dadurch sind Kunstdüngerpreise wirklich durch die Decke gegangen. Und das betrifft natürlich dann auch die Landwirtinnen und Landwirte hier in Deutschland, dass es deutlich teurer wird. Und interessanterweise ja auch dieser Zusammenhang Kunstdünger und Erdgas, weil die Herstellung von Kunstdünger ist wahnsinnig energieintensiv. Ja, kurzer Fun-Fact, Chris, was glaubst du, wer ist der größte Erdgasverbraucher in Deutschland?
Ja, wenn du mich so fragst, dann ist es wahrscheinlich ein Düngemittelproduzent.
Exakt, ja, fand ich interessant, ne? Habe ich jetzt auch erst gelernt. Also der größte Einzelverbraucher von Erdgas ist eine Fabrik, ist ein Hersteller von Kunstdünger in Deutschland. Also da hängt dann alles miteinander zusammen. Ja? Wenn man so will, ist es wirklich eine fossile Agrarindustrie, die wir haben.
Ja.
Das hier ist keine Werbeunterbrechung, denn Foodwatch ist unabhängig und steckt nicht mit der Industrie unter einer Decke. Stattdessen finanzieren wir uns aus den Beiträgen unserer vielen tausend Fördermitglieder. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann würde es uns total helfen, wenn ihr jetzt gleich einfach mal diesen Podcast, diese Folge teilt mit euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr auch Mitglied werden wollt, umso besser. Die Infos dazu findet ihr in unseren Shownotes.
Also ich kann mich da aktuell ziemlich drüber aufregen, dass wir jetzt über alles Mögliche diskutieren an Entlastungen und was man jetzt machen muss und irgendwie auch beim Klimaschutz irgendwie auf die Bremse treten, damit die arme Wirtschaft nicht weiter belastet wird. Also, aber keiner redet darüber, dass wir eigentlich endlich mal raus müssen aus den fossilen Energien und was dann noch völlig unter den Tisch fällt, wie sehr unser gesamtes Ernährungssystem auch abhängig ist von, ich sag mal, ein paar Autokratien, die halt schönen Bodenschätze haben. Das können wir doch nicht wollen in dieser immer schwieriger werdenden Welt, wo alles immer chaotischer zugeht. Ich verstehe nicht, warum nicht alle sagen, zack, jetzt müssen wir was ändern. Denn also mir ist das nochmal so klar geworden, in den 80ern, 70ern, als es diese autofreien Sonntage gab, das wurde halt einfach gemacht, weil die Leute gesehen haben, ja gut, das muss jetzt irgendwas passieren, das Öl wird knapp. Und heute gibt es diese Anspruchshaltung, nee, warum soll ich irgendwas verändern? Da kann die Regierung mal dafür sorgen, dass das Gas wieder fließt. Ja, das ist deren Aufgabe. Also mich ärgert das.
Total. Ne? Also weil was ist denn die Reaktion jetzt von der Agrarlobby? Anstatt dass, wie du sagst, man sagen würde, okay, Moment mal, die Krise, die zeigt uns jetzt endgültig, wir sind abhängig von Öl, Gas, von Kunstdünger. Nun lass doch mal irgendwie gucken, wie wir diese Abhängigkeit reduzieren. Einfach auch, um unsere Ernährungssicherheit hier zu gewährleisten, um unabhängiger zu werden. So, das wäre die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, das, was wir jetzt gerade sehen, nee, jetzt wird halt nach Staatshilfen gerufen, nach noch mehr Subventionen, Klimaschutzmaßnahmen sollen ausgesetzt werden, Kunstdünger soll irgendwie dann mit Steuergeldern verbilligt werden. Und das ist halt genau das falsche Signal.
Ja.
Denn man muss ja auch sagen, es gibt ja Bäuerinnen und Bauern, die ohne diesen Kunstdünger wunderbar klarkommt.
Das ist die ökologische Landwirtschaft, die ist da deutlich weniger. Das hat man ja schon beobachtet, als es nach dem russischen Überfall auf die Ukraine auch diese krassen Preissprünge gab. Da war Bio deutlich, also war Bio teilweise dann sogar günstiger als konventionelle Produkte. Und das werden wir jetzt wahrscheinlich auch sehen, weil die einfach deutlich widerstandsfähiger sind. Und da finde ich, da muss die Politik dafür sorgen, also Entschuldigung, aber man kann ja nicht immer nur bis zum nächsten Monat denken oder bis zur nächsten Haushaltsperiode oder was weiß ich. Da muss man vielleicht auch mal 10 Jahre in die Zukunft denken und sagen, wir müssen einfach, auch wenn es uns jetzt schwerfällt und auch wenn die konventionellen Bauern das doof finden, wir müssen die gesamte Landwirtschaft von diesem fossilen Tropf wegbekommen, weil wir einfach krass abhängig sind.
Ja, und Bio zeigt, das wie geht. Es geht. Ja. Die kommen jetzt schon ohne synthetischen Kunstdünger aus.
Ja.
Krass, in der Situation, wo wir ohnehin schon steigende Lebensmittelpreise beobachtet haben in den vergangenen Jahren, kommt jetzt diese Iran-Krise nochmal hinzu, mit der Sorge, dass Lebensmittelpreise nochmal teurer werden und vor allem halt auch mit der Sorge, dass sie so schnell dann nicht wieder sinken werden.
Das finde ich ja das große Rätsel irgendwie. Irgendwie leuchtet mir ein, dass Sachen teurer werden. Dafür finde ich die Gründe. Ich finde die Gründe aber nicht, warum sie nicht wieder billiger werden, weil also all diese Phänomene, die wir gehabt haben, die sind ja nun zum Teil auch wieder weg, also gestiegene Energiepreise, dann die Logistikpreise rund um die Pandemie, was alles irgendwie Gründe waren, Sachen zu erhöhen, und ich habe mich da jetzt mal so ein bisschen mit beschäftigt, weil mich das interessiert hat, warum das so ist, und bin auf eine ganz spannende Studie von der Ökonomin Isabella Weber gestoßen, und die hat gesagt, na eigentlich ist das mit Preisen immer so, die steigen wie eine Rakete, also richtig zack nach oben. Und dann fallen sie so langsam wie so eine Feder im Wind, so langsam wieder runter. Und die hat versucht, sich das mal anzuschauen, warum das so ist. Und die hat über 100.000 Transkripte durchgearbeitet, ich glaube mit KI, von so Analysten-Calls, wo US-Börsenunternehmen, die müssen einmal im Quartal irgendwie ihre Investoren in so einem Call irgendwie updaten, wie ist die Lage. Und da hat die geguckt, wie berichten die eigentlich über die drohenden Preissteigerungen. Und man würde jetzt ja denken, dass die alle irgendwie schlechte Laune haben, weil dann kaufen die Leute ja weniger von ihren Produkten. Nee, die Stimmung ist ganz positiv, weil die nämlich wissen, so kommt das in ihren Studien raus, wenn Leute mit steigenden Preisen rechnen und man ja auch davon ausgehen muss, dass alle KonkurrentInnen dann auch die Preise anheben, dann kann man ja schon mal loslegen. Und dann gibt es sozusagen so ein Ding, auch wer ist da der Erste, der kann dann auch noch ein bisschen extra Gewinn einstreichen und dass sie im Regelfall auch die Preiserhöhungen höher ansetzen können als das, was sie eigentlich sein müssten, weil ja alle damit rechnen, dass die Preise steigen.
Na klar, wenn ich erinnere, wir gehen jetzt ja eigentlich schon alle davon aus,
ja,
dass es im Supermarkt wieder teurer wird. Und wenn ich dann jetzt hier ein Lebensmittelkonzern bin oder ein Handelskonzern, ja, dann mache ich das jetzt halt auch einfach.
Ja.
Und wie genau die dann steigen, die Preise, das kann ich ja als einzelner Verbraucher überhaupt nicht nachvollziehen, ob das jetzt gerechtfertigt ist, dass der Joghurt 20 oder 30 oder 40 Cent teurer wird. Ne? Und das nehmen die quasi oder preisen die schon, schon ein. Ne?
Das preisen die schon ein. Und dann, warum sie so wie diese Feder sinken, das hat viel eben mit dem zu tun, was wir gerade schon besprochen haben, nämlich, dass der Wettbewerb im Lebensmittelmarkt oft nicht so gut funktioniert. Und dann hat keiner so richtig einen Anreiz, die anderen mal unter Druck zu setzen und die Preise zu senken. Wenn, dann ist das eben immer for show. Also wir machen das dann immer. Das Gatter Lidl hatte irgendwie jetzt diese größte Preissenkung aller Zeiten oder sowas hatten die das genannt. Und das war eigentlich ehrlich gesagt die größte Verarsche aller Zeiten. Weil sowohl haben sie vor allen Dingen so Produkte, die keiner kauft, günstig gemacht. Konnte auch keiner so richtig nachvollziehen, was sie günstig gemacht haben. Deswegen haben die sogar, die Verbraucherzentrale hat geklagt. Lidl hat vor Gericht verloren. Das Gericht hat gesagt, diese Werbekampagne war irreführend. Die war einfach nicht transparent. So dass man am Ende sagen muss, wir haben jetzt ein paar Monate später wieder drauf geguckt, die Preise waren alle wieder, also die relevanten Preise sind nicht gesunken. Und das ist einfach das Kernproblem in dieser ganzen Geschichte, dass ich meinetwegen ja akzeptieren kann, wenn Rohstoffe teurer werden, so be it, dann wird das halt alles teurer. Also muss man was tun, dass die Leute sich das leisten können, wenn es dann danach wenigstens wieder günstiger würde.
Ja, ein schönes Bild. Rakete und Feder, ne? Ja. Ich glaube, Kakaopreise war ein so ein prominentes Beispiel. Ne? Die Kakaopreise sind deutlich gestiegen, dadurch dann eben auch kakaohaltige Produkte, Schokolade. Dann ist aber der Weltmarktpreis für Kakao wieder gesunken. Ja, aber Schokolade ist nicht wirklich billiger geworden.
Und wir hatten das in dem Beispiel Milka. Die haben ja letztes Jahr für ihre Shrinkflation den goldenen Windbeutel gewonnen. Und da haben wir recherchiert, dass sogar in einem Analysten-Call der Milka-Chef, also von Mondelez, dem Hersteller, der hat den Analysten gegenüber gesagt, ja, wir erhöhen jetzt mal die Preise, weil ja die Kakaopreise steigen. Wir haben aber nicht vor, die danach wieder zu senken, weil wenn die Kakaopreise sinken, dann behalten wir das Geld.
Das hat er offiziell
so zugegeben. Das ist natürlich echt ein starkes Stück. Und ja, jetzt Milka ist weiterhin so teuer, obwohl die Kakaopreise inzwischen deutlich gesunken sind.
Ja, also da kommen wir dann auch wieder zum Anfangspunkt zurück, ne? Marktkonzentration im Lebensmittelhandel. Okay, also jetzt haben wir darüber geredet, warum die Preise steigen. Die vier großen Player dominieren den Markt. Wir haben jetzt den Iran-Krieg, die Krise, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, die Abhängigkeit von Kunstdünger. Was müsste denn jetzt passieren, um die Lebensmittelpreise wieder ein bisschen einzudämmen?
Ich musste heute Morgen ein bisschen schmunzeln, als ich gedacht habe, warum hatten wir den Podcast nochmal auf diesen Donnerstag, die Aufnahme jetzt auf diesen Donnerstag gelegt? Und wir hatten uns Gedanken gemacht, ja, also die Politik wird da ja irgendwie was tun in Sachen Entlastung, Lebensmittelpreise. Wir wollen da nicht irgendwie jetzt was aufnehmen und das dann schon wieder veraltet. Wir können ganz beruhigt sein.
Da passiert nichts.
Da passiert überhaupt nichts. Es ist ja wirklich, ich habe mich wirklich gefragt, wo ist eigentlich Alois Rainer? Gibt's den noch? Für die Leute, die es nicht mehr wissen, der ist der Ernährungsminister. Der könnte sich ja vielleicht in dieser Debatte mal zu Wort melden. Ich weiß nicht, ob der irgendwie auf Sabbatical ist. Ich kann es dir nicht sagen. Er ist einfach irgendwie abgetaucht. Und ich finde, das ist so das Beispiel. Also für einen Spritpreisbremse, also oder Tankrabatt oder wie sie es nennen, was ich ja wirklich eine schwachsinnige Idee finde. Aber das ist was anderes. Dafür hat es gereicht. Aber seitdem ist das Thema ja wieder tot. Denn was ja erstmal auf der Hand liegen würde, und was sie auch schon mal diskutiert hatten, war, die Mehrwertsteuer auf einem bestimmten Warenkorb einfach zu streichen. Zu sagen, Leute, das ist echt schon so teuer geworden, hier kommen wir euch jetzt mal ein bisschen entgegen. Davon habe ich jetzt aber auch die letzten Wochen wieder gar nichts mehr gehört. Ich fände sowieso, wenn man das langfristig macht, müsste man vor allen Dingen für besonders gesunde Produkte, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte das machen. Mhm. Und vielleicht für Fleisch könnte man es auch erhöhen. Da glaube ich, kann man jetzt drüber diskutieren, wann das ein guter Moment ist. Jetzt vielleicht gar nicht, weil hier alles so nah geworden ist.
Okay, also wenn es jetzt um kurzfristige Unterstützung der Verbraucherinnen und Verbraucher geht, wäre ein Punkt, die Mehrwertsteuer zu senken.
Ja. Dann was, ein anderes Beispiel, was ich jetzt gerade in der Recherche, ich habe ja gerade, das kann ich jetzt hier vielleicht auch mal sagen, ne? Ich habe ja gerade ein Buch geschrieben und ich habe jetzt nochmal wegen der aktuellen Entwicklung auch was zu Inflation recherchiert und noch ein Kapitel dran gehängt. Erscheint im August, heißt Bad Food und da geht es so allgemein um die Macht der Lebensmittelindustrie, eben auch bei der Preissetzung. Da bin ich über ein Beispiel gestolpert in Mexiko, was ich ganz spannend fand. Da hat der Staat mehr oder weniger die Lebensmittelhändler gezwungen, einen bestimmten Grundnahrungsmittelkorb anzubieten und die Preise dürfen nicht steigen. Also muss man langfristig gucken, was das bringt, aber als Sofortmaßnahme zu sagen, gut, also wer jetzt ungefähr unbedingt die Gemüsebrühe von Knorr kaufen will, weil das Markenprodukt, meinetwegen, das kann im Preis steigen, die günstigeren Sachen, also die sozusagen die einfachen Produkte, die sollen erstmal nicht im Preis steigen. Ich glaube, wenn man das wirklich wollte, könnte man sowas auch mal in Deutschland versuchen.
Also Mehrwertsteuer, dann zumindest mal drüber nachdenken, mal drüber diskutieren, was ist eigentlich irgendwie mit Preisobergrenzen für Grundnahrungsmittel und ja, ich meine, für die Menschen, die wirklich ganz, ganz wenig Geld haben, Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger, da muss man auch mal über den Regelsatz sprechen, denn damit ist eine gesunde Ernährung auch so gut wie gar nicht möglich.
Das sagen die Expertinnen ganz klar, dass das reicht nicht, um sich gesund zu ernähren und schon gar nicht, wenn du da realistisch rangehst im Sinne von, ja, du kannst natürlich irgendwie alles selber machen, selber kochen, aber wer schafft das schon?
Also kurzfristig gäbe es Möglichkeiten, zumindest uns im Supermarkt so ein bisschen zu entlasten. Bisher ist das aber irgendwie bei der Politik noch überhaupt kein Thema. Und neben diesen kurzfristigen Maßnahmen wäre es aber eben auch wirklich wichtig, langfristig unser Ernährungssystem krisenfester zu machen und damit auch für zu sorgen, dass die Preise nicht weiter steigen.
Ja, das wäre eigentlich, wir müssen weg von dem fossilen Düngerkram. Wir müssen da eine echte Agrarwende mal einleiten. Auch da wäre Alois Rainer vielleicht mal gefragt, mal irgendwie eine Idee zu entwickeln, wie es geht. Da hört man jetzt auch eher wenig, würde ich sagen. Also ich bin ja immer so der Meinung, nicht nur einfach den Biosektor jetzt weiter peppeln, weil das ist auch teuer, wenn man sozusagen im Supermarkt sich jetzt auch noch für die Bioprodukte entscheiden muss, sondern man muss einfach die gesamte Landwirtschaft langsam an diesen Standard der ökologischen Landwirtschaft ranführen. Jetzt sage ich langsam und ertappe mich schon dabei, nee, eigentlich finde ich nicht, dass das langsam passieren soll. Weil wie lange reden wir da jetzt noch drüber? Jetzt muss doch mal was passieren.
Ja, und so eine Krise wie jetzt mit dem Iran-Krieg, fragt man sich schon, also wie viele Wake-up-Calls, wie viele Alarmzeichen braucht es eigentlich noch? Das müsste jetzt wirklich der Moment sein, wo wir sagen, okay, wenn wir eine zukunftsfeste, krisensichere Landwirtschaft wollen, dann müssen wir weg von der Abhängigkeit von Öl und Gas, weg von der Abhängigkeit von Kunstdünger. Ja, wird noch ein langer Weg, aber wir setzen uns da weiter für ein.
Also wir sind dran. So, wenn Alois Rainer wieder da ist aus seinem Sabbatical, dann macht er ja vielleicht mit.
Alles klar, vielen Dank, Chris. Und nochmal dein Buch, ne, kann man schon vorbestellen.
Das kann man jetzt schon vorbestellen. Ja. Bad Food, Englisch, schlechtes Essen, kann man vorbestellen, erscheint dann, wird dann ausgeliefert im August, Ende August ist es soweit.
Bad Food, Chris Mittmann. Mensch, das wäre jetzt ja eigentlich schon die gute Nachricht zum Abschluss gewesen. Aber nein, wie immer, wir haben noch eine gute Nachricht für euch zum Abschied. Da geht es um Moorwiedervernässung. Ja, klingt jetzt irgendwie unspektakulär, aber die Wiedervernässung von Moorflächen ist wirklich super, super wichtig, wenn es um Klimaschutz geht. Denn trockengelegte Moore für landwirtschaftliche Flächen, die sind für ungefähr 7% aller Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich. Also es ist richtig krass, wenn man diese Moore wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen würde. Und das soll jetzt passieren. Da hat die EU eine wahnsinnige Summe von mehr als 1 Milliarde Euro bereitgestellt, dass in Deutschland ganz, ganz viele Moore wieder zu wirklichen Mooren werden sollen. Und das wäre wirklich ein Riesenschritt für mehr Klimaschutz. Also da gibt es auch echt mal gute und positive Nachrichten aus Brüssel. Und damit macht's gut. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch-Podcast.